Sie hören SWR 2 am Samstagnachmittag. Die Krefelder Krähe, den Rheinheimer Satirelöwen, das westfälische Blindhuhn. Preise mit klangvollen Namen hat der Kabarettist Matthias Reuter abgesahnt. 1976 wurde er in Oberhausen geboren, im Ruhrgebiet also. Und da lebt er bis heute, wenn er nicht gerade durch die Kleinkunstwelt tourt, wie aktuell auch unter anderem mit seinem Programm Karrierefreies Wohnen. Bald ist er damit auch im Südwesten zu Gast und jetzt schon in SWR 2 am Samstagnachmittag. Hallo Matthias Reuter.
Hallo, danke für den Anruf.
Herr Reuter, Sie leben tatsächlich noch immer in Ihrer Geburtsstadt Oberhausen. Das können heutzutage nicht so viele Menschen Ihrer Generation von sich behaupten. Wollten Sie da nie weg?
Ich bin einmal für ein Jahr nach Essen gezogen.
Oha.
Aber die Veränderung war nicht so groß, dass sie mich total geprägt hätte. Also bin ich dann wieder zurück nach Oberhausen gezogen. Ja, ich meine, irgendwie in diesem Job Kleinkunstkabarett, da ist das eigentlich doch sogar noch eher möglich. Man muss nicht so flexibel sein, dass man jetzt eine Stelle weit weg annehmen muss und dann dahin zieht. Also insofern, man reist zwar am Wochenende zu einem Auftritt, hat dann aber das große Glück, auch wieder zurückreisen zu dürfen manchmal.
Ja, aber trotzdem zieht es ja viele kreative Kulturschaffende in die Metropolen, was jetzt Oberhausen, ohne dem Ort so nahe zu treten, nicht unbedingt gegeben ist.
Ich würde zumindest sagen, dass wir hier einen festen Sitz der Ruhrgebietskleinkunst haben mit dem Ebertbad in Oberhausen. Und ja, also tatsächlich muss ich zugeben, ich hätte jetzt auch gar nicht gewusst, in welche Metropole es mich ziehen würde. Ich bin tatsächlich regional verbunden, glaube ich. Ich habe Freunde hier und ich kann wirklich ernsthaft von mir sagen, ich wohne sehr gerne in Oberhausen.
Karrierefreies Wohnen haben Sie ja Ihr aktuelles Programm genannt. Ist das Angebot gut an karrierefreien Wohnungen in Oberhausen?
Die Tendenz zum Mietwucher gibt es hier auch, aber das ist noch nicht so ausgeprägt wie zum Beispiel, ich glaube, wenn ich jetzt in Köln eine Wohnung suchen würde, dann wäre das also viel schwerer. Und ja, wir haben lange Zeit über meiner Stammkneipe gewohnt und da war der Wohnraum recht bezahlbar, denn der war, also das ist unmittelbar neben dem Bahnhof gewesen, neben einer Diskothek und über einer Kneipe, die Musik macht im Dach. Und wir haben aber wirklich sehr gerne da gewohnt. Das war auf jeden Fall bezahlbar.
Und Karriere war da auch nicht zwingend nötig, um den Mietvertrag zu unterschreiben?
Nein, also und man konnte auch karrierefrei runtergehen und im Biergarten einen Pilz bestellen, das war auch möglich.
Ihnen ist ja mit dem karrierefreien Wohnen etwas passiert, was viele Kulturschaffende erleben mussten. 2022 war die Premiere nach einer langen Verschiebung wegen Corona. Hat das Programm noch irgendwas von Ihren ursprünglichen Ideen oder hat Corona es komplett umgekrempelt?
Tatsächlich ist ja der Titel vor der Pandemie entstanden. Also es war 2019, da habe ich mir überlegt, wie nennst du dein Programm? Dann gedacht, ach, karrierefreies Wohnen, das passt. Und da war mir noch nicht klar, dass ich das dann erstmal 2 Jahre lang machen würde. Also war das dann auch eine Überraschung. Und es gab dann einige Corona-Themen, aber die sind mittlerweile wieder raus. Also es ist immer wieder aktualisiert worden und es würde auf einem Schnelltest nur einen C-Strich kriegen und keinen beim T. Es ist recht Corona-frei, das Programm mittlerweile.
Viele Veranstalter klagen aber ja, dass das Publikum noch immer nicht so zahlreich zu Live-Events kommt wie vor Corona. Nehmen Sie das auch wahr?
Was ich momentan wahrnehme, ist, dass es jetzt so sich bessert, aktuell. Also es ist bei regelmäßigen Veranstaltungen, die wir machen, wir haben zum Beispiel einen kabarettistischen 2-Monats-Rückblick hier mit einer Band und da kommen die Leute jetzt zum Glück wieder in die Veranstaltung. Es war eine Zeit lang so, dass es wirklich erheblich weniger Publikum war. Ich hoffe, dass das sich so fortsetzt. Ich weiß nicht, wie es mit dem Solo-Programm ist und wenn ich jetzt zum Beispiel nach Mainz komme, wo ich wirklich nicht so häufig bin, ob das dann halt anders ist, das muss ich mir angucken. Aber also die Hoffnung ist da, dass die Leute sich sagen, oh, diesen Herbst gehen wir mal wieder aus dem Haus.
Sie sind ja kein klassischer politischer Kabarettist, sondern ich würde sagen eher ein Alltagskabarettist. Sie finden Ihre Pointen zum Beispiel an der Supermarktkasse oder in Ihrer direkten Nachbarschaft. Wie schnell merken Sie, ob sich eine Situation für die Bühne eignet oder auch nicht?
Nachdem ich die Geschichte geschrieben und dann mal vorgelesen habe, da weiß ich dann. Also wobei in der Regel, wenn ich jetzt was lustig finde, was zum Beispiel mir passiert ist, dann ist es irgendwie möglich, das auch den Menschen zu vermitteln. Die sind dann schon mal eher dabei.
Müssen denn die Menschen in ihrer direkten Nachbarschaft Sorge haben, dass sie ihnen sehr auf den Mund schauen und nur warten auf alles, was sie verwursten können auf der Bühne?
Nee, gar nicht, muss ich wirklich sagen. Also eigentlich habe ich so den Anspruch, dass ich meine direkten Nachbarn und so weiter nicht im Programm unterbringe. Man müsste es mit den Leuten auch besprechen, ob die das überhaupt wollen.
Also, ja. Nichtsdestotrotz spielt ja Ihre direkte Umgebung immer in gewisser Weise eine Rolle. Das Ruhrgebiet, aus dem Sie stammen, ist oft präsent. Wie hat denn das Ruhrgebiet Ihren Humor geprägt?
Also zum einen muss ich zugeben, dass ich auch manchmal Geschichten fürs Programm erfinde. Also das ist dann schon, das ist nicht komplett real. Aber also das Ruhrgebiet hat meinen Humor stark geprägt, denn also ich habe ja seit der Kindheit dann auch einiges vom Ruhrgebiet erleben können. Und insofern, ich glaube nicht, dass es einen spezifischen Ruhrgebietshumor gibt, aber das, was man hier mitkommt, lässt sich irgendwie deutschlandweit vermitteln und übertragen, glaube ich.
Merken Sie denn einen Unterschied, ob Sie im Ruhrgebiet auftreten oder woanders? Reagieren die Leute unterschiedlich?
Eigentlich, muss ich sagen, ist es eher abhängig von der Stimmung, die sich vor Ort befindet. Also wenn man merkt, man kommt irgendwo hin und im Kulturverein ist ohnehin schon gute Stimmung, ist meist auch der Abend ein schöner, würde ich sagen. Und irgendwie habe ich den Eindruck, dass ich tatsächlich der Humor des Ruhrgebiets, dass er übertragbar ist.
Das heißt, es entstehen keine Vermittlungsprobleme, wenn Sie irgendwie in Baden-Württemberg zum Beispiel auftreten. Sie müssen dann, brauchen keinen Dolmetscher.
Eigentlich nicht. Also ich bin jetzt einige Male zum Beispiel in Karlsruhe bei einem Kollegen gewesen, mit dem ich auch befreundet bin, der auch öfter dann umgekehrt. Ja, ist die zweite Frage, wie überträgt sich zum Beispiel der Humor Karlsruhes im Ruhrgebiet? Und auch da kann ich sagen, alles prima. Wir sind da befreundet, treten gelegentlich zusammen auf und es funktioniert gut, kann ich sagen. Also ich habe keine Klagen über Baden-Württemberg.
Angeblich haben Sie schon früh von sich gesagt, wenn ich mal groß bin, werde ich Kleinkünstler. Ist da was Wahres dran oder ist das dann doch nur eine Wortspielerei?
Also ich bin zumindest schon sehr früh Fan gewesen von einigen Kabarettisten. Ich habe hier in Oberhausen ein paar Mal ein Schwedeprogramm von Hans-Dieter Hüsch noch sehen können und habe mich dann im Studium auch zum Beispiel mit dem Kabarett der Weimarer Republik beschäftigt und so. Bevor ich jemals aufgetreten bin, immer Fan gewesen. Insofern ist vielleicht die Richtung da schon ja, durch die Begeisterung vorhanden.
Ja, Sie sagten gerade schon, Sie haben dann tatsächlich Ihre Magisterarbeit über Kabarett geschrieben, genauer gesagt eben über das Kabarett in der Weimarer Republik. Was sagen Sie als Experte, wie frei sind Kabarettisten und Kabarettistinnen heute im Vergleich zur Weimarer Republik? Also man hört ja immer wieder diese Stimmen, die einen zu engen Meinungskorridor beklagen. Können Sie das unterstreichen?
Ich erinnere mich an ein Zitat von Werner Fink, ja, also nicht nur erfolgreicher Kabarettist der Weimarer Republik, sondern auch noch dann bis in die 60er, der gesagt hat, wenn man auf also eine ganz kleine Bimmel gehauen hat oder die geläutet hat, dann hat das eine Orkanreaktion gegeben zur Zeit der Weimarer Republik oder dann auch zur Nazizeit. Und heute, und er meint mit heute die 60er Jahre, ist so, man schlägt mit einem Riesenklöppel auf eine große Riesenglocke und irgendwer sagt, oh, das hat es gerade geläutet. Und das ist so ein bisschen, also es gibt einfach, also ich fühle mich komplett frei. Die Frage ist immer, wie es wahrgenommen wird. Also wenn sich Menschen jetzt halt in einer anderen Filterblase bewegen, dann erreicht die vielleicht das Kabarett schlechter.
Sie sind ja auch, muss man sagen, kein gewöhnlicher Kabarettist, sondern Sie machen Musikkabarett oder auch Klavierkabarett. Sie begleiten sich also selbst am Klavier. Das ist eine beliebte Mischung auf deutschen Kleinkunstbühnen, unter anderem populär gemacht von dem gerade schon von Ihnen genannten Hans-Dieter Hüsch, quasi ein berühmter NRW-Landsmann von Ihnen. Hat Sie so jemand wie Hüsch geprägt oder gab es andere Vorbilder?
Also ich bin auf jeden Fall ein Riesenfan, muss man sagen. Wobei, bei dem ist ja kein Klavier, also am Anfang, klar, viele Klaviere, und dann irgendwann hat er ja diese Filicorda für sich entdeckt.
So eine Art Orgel, ne?
Diese kleine elektronische Orgel, die es ja auch irgendwie ausmacht und auch den Klang vieler Nummern mitbestimmt. Und ich mochte immer diese Programme, bei denen halt zum einen also ernste Themen sich abwechseln mit sehr lustigen Nummern. Und ja, ich bin großer Hüsch-Fan.
Wäre denn für Sie die Musik auch ohne das Kabarett ein beruflicher Plan B gewesen, also einfach Berufsmusiker?
Also kurz nach meinem Magisterabschluss an der Uni war es so, dass klar war, damit könnte ich jetzt, wenn ich besser Auto fahren würde, Taxifahrer werden. Das habe ich nicht gemacht, zur Freude des nordrhein-westfälischen Straßenverkehrs. Und dann habe ich mich erstmal fürs Unterrichten an einer Musikschule entschieden und habe längere Zeit Keyboard- und Klavierunterricht gegeben. Heißt also, wenn nicht mehr Auftritte dazugekommen wären, wäre ich jetzt möglicherweise weiterhin an der Musikschule. Also insofern irgendwie Plan B ist vorhanden.
Waren denn Ihre Schüler an der Musikschule ein dankbares Publikum für Ihre Kabaretteinlagen? Also gab es da viel zu lachen?
Es gab viel zu lachen, aber manchmal auch auf meine Kosten. Insofern, ich habe im Unterricht kein Kabarett gemacht. Also vielleicht, wenn aus Versehen. Wenn aus Versehen, muss ich sagen. Also, aber ja, in der Regel ich habe das eigentlich gerne gemacht. Der Unterricht lief oft auch heiter ab, ja.
Matthias Reuter, alle unsere prominenten Gesprächsgäste haben einen Musikwunsch frei. Sie haben sich entschieden für City of New Orleans von Arlo Guthrie. Warum?
Ich bin Arlo Guthrie-Fan. Es gibt ja viele auch solche Sprechnummern, bei denen halt einfach der Song gar nicht so viel Raum einnimmt. Also Alice's Restaurant, bei dem 25 Minuten gesprochen wird. Und ich mag den Song, der ist ja geschrieben von Steve Goodman. Den finde ich auch gut. Also dann in Deutschland bekannt geworden mit der Neubetextung von Thomas Wojtkiewicz, den ich auch super finde. Und dann als wann wird's mal wieder richtig Sommer. Und
gesungen von Rudi Carrell.
Kunde, dann habe ich gedacht, nimmst du mal den. Und ich habe gedacht, vielleicht ist der auch im Archiv des SWR vorhanden.
Das ist er. Der Musikkabarettist Matthias Reuter. Am 20. Oktober gastiert er im Mainzer Unterhaus mit dem Programm Karrierefreies Wohnen und am 21. Oktober in der Rosenau in Stuttgart mit einem Best-of aus verschiedenen Programmen. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Reuter.
Ja, herzlichen Dank.